Herzlich willkommen zu Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Dr. Lena Eschenbach, Gründerin von Better Clinics, zu Gast. Als Herzchirurgin hatte sie ihren Traumjob bereits erreicht und genau dann neu angefangen. Heute entwickelt sie ein innovatives Modell für die hausärztliche Versorgung auf dem Land. Wir sprechen über Mut, Unternehmertum und die Frage, warum der größte Karriereschritt manchmal ein Neuanfang ist. Auf die Plätze, sichtbar los. Liebe Lena, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Kerstin.
Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Du bist ja auch Teilnehmerin des Femvisible-Programms und daher kennen wir uns auch schon ein bisschen. Aber unsere ZuhörerInnen, die kennen dich wahrscheinlich noch nicht so gut und freuen sich schon auch, mehr über dich heute zu erfahren. Denn du machst was ganz Besonderes mit Better Clinics und das darfst du auch gleich erzählen. Doch auch als erstes wollen wir von dir hören, gab es irgendwie so einen Aha-Moment in deinem Leben, der dir eine Erkenntnis gebracht hat oder wo du dachtest so, ah, da ist was. Vielleicht magst du das mit uns teilen.
Für mich war so ein Aha-Effekt eigentlich, der mich dazu bewegt hat, zu gründen und auch diesen ganzen Prozess nicht mehr so allzu schwierig anzusehen, der, dass man eigentlich ja auch einfach im Leben mehr ausprobieren kann und nicht immer auf seinem einen eingeschlagenen Karriereweg bleiben muss, sondern dass man da einfach auch die Möglichkeit hat, nochmal sich komplett neu zu erfinden. Und als ich da mich so losgelöst habe davon, zu sagen, ich muss jetzt das eine machen, bis ich 60 bin, da fielen mir die Dinge viel leichter als noch zuvor. Das war für mich so ein Aha-Effekt, würde ich jetzt sagen.
Und in welcher Situation warst du, als sich dieser Effekt oder dieser Moment sozusagen begleitet hat? Also ja, vielleicht sagst du auch ein bisschen, woher du kommst, was dein Background ist und wie es vielleicht auch zu dem Gedanken kam.
Genau, ich bin ja Ärztin und habe erst den Facharzt für Herzchirurgie gemacht, was ich auch mit unheimlicher Leidenschaft gemacht habe. Viele Stunden im OP, viele Stunden in der Klinik. Und dann ja, tat sich irgendwann schon so die Frage auf, will ich das mein Leben lang machen? Und das war eben so der Moment für mich, wo ich auf einmal so drüber nachgedacht habe, ob es das jetzt für immer ist oder ob nicht ich als Ärztin und mit meinen persönlichen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften auch noch in einem ganz anderen Bereich in der Medizin vielleicht Gutes schaffen könnte. Und so ist es eben entstanden mit diesem Aha-Effekt, dass ich irgendwann so gemerkt habe, okay, auch wenn ich jetzt diesen Weg eingeschlagen habe, ich kann es auch nochmal komplett neu überdenken und mich nochmal in was ganz anderem entfalten.
Das klingt doch super spannend und deshalb sind wir jetzt auch schon ganz neugierig, in was du dich dann entfaltet hast. Magst du denn mal sagen, was dann kam nach deiner Herzchirurgenkarriere?
Ja, also ich habe dann irgendwann den Skalpell weggelegt und gesagt, okay, ich werde jetzt noch auf dem Land gebraucht. Und zwar werden wir bis 2035 11.000 fehlende Hausärzte in Deutschland haben. Natürlich jetzt nicht in den großen Ballungsgebieten, sondern hauptsächlich auf dem Land und in eben ja entlegeneren Gegenden. Und dann wurde immer wieder mit diesem Thema konfrontiert über die Medien und über die Patienten und habe dann angefangen, darauf rumzudenken und zu recherchieren und habe die Lösung eben mit Better Clinics gefunden oder entwickelt. Da ist es so, dass wir eben die ganz normale Hausarztpraxis eröffnen, aber das Ganze kombinieren mit einem digitalen Konzept. Das heißt, bei uns ist der Arzt an einzelnen Tagen vor Ort und an anderen Tagen per Video in die Praxis übertragen. Was den Vorteil hat, dass wir eben die Ärzte, die hauptsächlich in den Ballungszentren sitzen, dass wir die auch wieder aufs Land bekommen. Genau, und das habe ich jetzt vor gut genau einem Jahr gestartet und schon zwei Praxen und hoffe, dass ich damit dem Hausarztmangel eben entgegenwirken kann.
Da sind ja gleich mehrere spannende Sachen dabei und ich weiß auch nicht, ob schon jeder verstanden hat, wie so deine Praxis aussieht. Also vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben. Wir können es ja jetzt hier leider nicht zeigen. Aber wie sieht so eine Hausarztpraxis auf dem Land aus, die mit Telemedizin ausgestattet ist?
Also im Prinzip sind eigentlich die Räumlichkeiten komplett gleich wie eine Hausarztpraxis, wie man sie kennt. Man kommt rein, da ist der Empfang, da ist eine Empfangsdame oder eine Sprechstundengehilfin, die einen Empfang nimmt. Und dann ist eben das Sprechzimmer. Und jetzt ist der kleine, feine Unterschied bei uns, dass an einzelnen Tagen dort ganz einfach physisch ein Arzt sitzt und den Patienten in Empfang nimmt und untersuchen kann und alles. Und an anderen Tagen ist quasi hinter dem Schreibtisch des Arztes ein Videoscreen an der Wand angebracht mit einer Kamera. Und an diesen Tagen wird dann eben der Arzt per Video in die Praxis übertragen. Und vor Ort ist ein sogenannter Physician Assistant. Das ist ein Studiengang zwischen Krankenschwester und Arzt, so von dem Ausbildungsniveau. Und der darf dann eben vor Ort untersuchen, die Anamnese, also das Anamnesegespräch führen und kann sozusagen als verlängerter Arm des Arztes funktionieren.
Interessant. Das heißt, die Leute kommen in deine Praxis an bestimmten Tagen und werden dann von dem sogenannten Physician Assistant, ich finde das ein wahnsinnig schwieriges Wort, untersucht. Also aber der Arzt sieht den Patienten und sagt dann seinem Kollegen, seiner Kollegin, mach mal das mit dem Patienten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also meistens ist es so, dass der Physician Assistant sich den Patienten schon vorab anguckt, mit ihm schon gesprochen hat, das Ganze schon in unser System eingetragen hat, also wenn da jemand mit einer Erkältung kommt, schon schreibt, Husten seit 3 Tagen, kein Fieber, Schnupfen und so. Und dann sieht der Arzt es schon und auch die Untersuchung, die durchgeführt wurde, also wenn er jetzt die Lunge auskultiert mit dem Stethoskop, ob er da irgendwas gehört hat, ob der Patient verschleimt ist, etc. Mhm. Und dann kann der Arzt eben immer noch sagen, du Mensch, da hätte ich jetzt noch gerne ein Blutbild oder wenn es jetzt andere Symptome als eine Erkältung sind, sondern vielleicht Bauchbeschwerden, könnte sogar der Physician Assistant auch einen Ultraschall durchführen. Dass dann der Arzt, der zu Hause im Homeoffice sitzt, live an seinem Bildschirm sieht. Also genau.
Also es ist im Prinzip kein 100% Telemedizin-Konzept, sondern der Patient ist schon noch in der Praxis und wird dort auch betreut, aber der Arzt ist quasi mit telemedizinischen Möglichkeiten zugeschalten. Und aber es ist immer so, dass die Patienten in die Praxis kommen müssen, die machen das nicht zu Hause.
Es gibt bei uns auch die Option, dass Sie von zu Hause ganz normal Telemedizin machen können. Okay. Aber dadurch, dass das Ganze ja kreiert wurde, um auf dem Land eingesetzt zu werden, wo wir auch vermehrt ältere Patienten haben, wollte ich die auf diesem digitalen Weg nicht alleine lassen. Okay. Wir kennen das alle, dass es für uns alles gar kein Problem ist, sich da einzuwählen und Telemedizin zu machen und hier und da. Für unsere Eltern oder die bisschen ältere Generation eben dann doch. Und ich glaube auch ganz persönlich als Ärztin dran, dass der Hausarzt in gerade in den ländlichen Strukturen eine Anlaufstelle ist, die nicht nur dazu dient, dass man dann Medikament verschrieben bekommt, sondern auch so ein sozialer Dreh- und Angelpunkt ist. Und das wollte ich eben nicht nehmen, sondern wollte diesen positiven Effekt, den der Hausarzt auf dem Land ist oder auch in der Stadt ist, aber hier eben noch vermehrt, dass das nicht genommen wird, aber das Ganze um die Telemedizin beziehungsweise diese digitale Struktur ergänzt wird. Aber die Patienten sollten auf diesem Weg eben nicht allein gelassen werden.
Verstehe. Ja, schön. Das heißt aber, du gehst dann oder machst Praxen auf in Gebieten, die kleine Dörfer sind, die keinen Hausarzt haben, oder wie kommst du auf die Standorte?
Das ist ganz unterschiedlich. Hier bei unserem ersten Standort in Frauenberg, da wurde ich von einem anderen Bürgermeister zu diesem Bürgermeister empfohlen, weil der eben auch lange nach einem Hausarzt gesucht hat. Und hier haben wir die Praxisräumlichkeiten ins Gemeindezentrum unten reingemacht. Beim anderen Standort war es so, dass die Bürgermeisterin schon 3 Jahre lang nach einem Hausarzt gesucht hat, weil der alte Hausarzt in Rente gegangen ist und seine Praxis einfach geschlossen hat, weil er keinen Nachfolger gefunden hat. Das ist häufig die Situation. Mhm. Und dann haben wir dort eben in Langenbach in der Gemeinde die Praxis eröffnet. Also Ziel ist es schon, einfach damit in die unterversorgten Gebiete zu gehen, dort, wo es keine medizinische Versorgung gibt, und das Ganze dann eben um die Telemedizin zu ergänzen. Aber was ich da eben wichtig finde, ist, dass ich nochmal betone, dass es nicht hier um Digitalisierung der Digitalisierung wegen geht, sondern es gibt einen sogenannten Klebeeffekt, ne? Also es ist so, wenn man sich zahlenmäßig anguckt, wie viel Allgemeinärzte es gibt, dann sind da schon ausreichend Ärzte. Das Problem ist nur, die kleben in den großen Ballungszentren, weil das sind mittlerweile sind, ich glaube, 2/3 der Medizinstudenten Frauen. Na, die studieren jetzt, sage ich mal, in Nürnberg, lernen dort ihren Partner kennen, haben dort ihre Familie, ihre Kinder. Die machen dann nicht 1,5 Stunden entfernt von Nürnberg entfernt ihre Praxis auf oder von München entfernt, sondern bleiben eben in den großen Städten kleben. Ja, deswegen Klebeeffekt. Und so war eben das Ziel, durch Better Clinics und durch diese digitale Struktur die Ärzte aufs Land zu bringen, um quasi den Anbieter können. Ihr könnt aus dem Homeoffice arbeiten, ihr müsst nur vereinzelt mal rausfahren und so die Ärzte aufs Land zu bekommen, weil das eben das Problem war, gar nicht unbedingt die Zahl der Ärzte, sondern die Ärzte am falschen Ort. Und das können wir eben mit unserem digitalen Struktur, mit unserer Telemedizinstruktur lösen.
Wie kommt es bei Ärzten an, die du kennenlernst oder in die zu deinem Netzwerk gehören? Was sagen die dazu?
Die sind, also ich habe viele Initiativbewerbungen, weil natürlich die Perspektive, im Homeoffice zu arbeiten, für Ärzte sehr attraktiv ist. Eben gerade auch für junge Ärztinnen, die 2, 3 Kinder haben, ne, die sagen, Mensch, so kann ich einfach meinen Alltag besser abbilden. Am Anfang ist es aber schon auch eine Herausforderung, so die Medizin zu machen, wenn man den Patienten nicht direkt vor sich hat. Da muss man sich schon auch erst reinfinden. Also ich bin auch derzeit mit meinen Ärztinnen, die eben im Homeoffice arbeiten, da im engen Austausch, die dann mir Feedback geben, was müssten wir verbessern, was müssten wir anders machen, was muss der Physician Assistant vielleicht noch zusätzlich fragen und so. Welche Patienten kann man gar nicht in der umgedrehten Videosprechstunde sehen, ne? Oder welche kann man so gut behandeln? Also da sind wir eben noch so iterativ am Optimieren.
Okay. Und die Patienten, ich meine, jetzt hast du schon gesagt, es sind eher ältere Menschen auf dem Land, die vorher vielleicht auch gewohnt waren, ihren langjährigen Arzt da zu kennen, der dann leider in Rente gegangen ist. Wie reagieren die auf euch, wenn die da jetzt auf einmal in die Praxis kommen und da hängt ein Bildschirm? Wissen die das vorher oder?
Ja, die wissen das, weil das natürlich auch durch die Bürgermeister und auch durch uns so publik gemacht worden ist. Wir machen auch dann immer, bevor wir so eine Praxis eröffnen, Tag der offenen Tür, wo jeder sich das angucken kann, wo wir so Testläufe haben, dass die Patienten eben sehen, wie fühlt sich so eine umgedrehte Videosprechstunde oder so eine Telemedizinsprechstunde an. Es ist eine gewisse Skepsis am Anfang da, aber dann merken die Patienten eben auch, dass sie so eine kontinuierliche Versorgung haben, die da ist, und auch dadurch, dass sie den Arzt eben an einzelnen Tagen physisch sehen und ihn auch schon kennen und dann per Video, ist die Akzeptanz sehr hoch. Es gibt natürlich mal einen oder anderen, der sagt, das ist nichts für ihn, aber die sind doch in der Unterzahl.
Das klingt auf jeden Fall gut, dass sowohl Ärzte als auch Patienten das gut annehmen. Was hast du geplant? Wie geht das weiter mit Better Clinics? Bist du dort selbst auch als Telemedizinärztin tätig oder wie sieht dein Leben als Gründerin aus?
Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel heute, bin ich vor Ort. Heute ist mein Arzt in Urlaub, der hier sonst auch vor Ort seine Sprechstunden hält. Ich bin aber auch an einzelnen Tagen selber in der Videosprechstunde, weil es mir natürlich wichtig ist, dass ich auch selber lerne, wie sich das anfühlt, was die Herausforderungen sind und so, um meine Mitarbeiter besser zu verstehen, um die Patienten besser zu verstehen und auch bei der Optimierung da eben gut mitgestalten zu können. Und wie sieht das in Zukunft aus? Also die Zahl der Ärzte, die in Rente gehen, klar, die Babyboomer-Generation geht jetzt in Rente, die steigt. Und wir kriegen vermehrt Orte, die eben genau das Problem haben, jetzt wie in Frauenberg und Langenbach. Jetzt muss man sich überlegen, momentan bin ich ja maximal eine Stunde von München entfernt, also im Speckgürtel von München, kann man schon noch sagen. Da gibt es Gebiete in Deutschland, die nochmal ganz anders aussehen, wenn man nach Sachsen-Anhalt guckt, wenn man zum Beispiel auch in Bayern gibt es Regionen, Coburg, die Ecke oder Ansbach oder so, die da deutlich mehr Probleme haben. Und da ist schon mein Ziel oder die Herausforderung möchte ich schon annehmen, dass ich in diesen Bereichen das Konzept noch ausrolle, ne, um dort eben auch für eine gute Versorgung zu sorgen.
Das heißt, Better Clinics werden wir in Zukunft öfter sehen. Aber das ist wahrscheinlich auch für dich eine große Herausforderung. Ich meine, es sind jetzt ja eigentlich wie zwei Jobs, also so ein Tech-Startup sozusagen aufzubauen und gleichzeitig noch Ärztin zu sein. Wie strukturierst du deinen Alltag? Wie kriegst du das? Diese Woche hatten wir schon ein Event, da haben wir da die Frage gestellt, wie schaffst du das alles? Erzähl doch mal.
Ja, also es ist im Moment schon ein ziemlicher Stretch, ne, weil auch immer die Gefahrzeiten, wenn man dann mal rausfährt und so, noch mit dazukommen. Ich versuche halt immer an den Tagen, wo ich eben nicht in den Praxen bin oder keine Sprechstunde gebe, so viel wie möglich administrativ zu machen. Und damit ich mich dann auch an den Tagen, wo ich Patienten versorge, 100%ig auf die Patienten konzentrieren kann, weil man will dann natürlich auch, oder das ist auch unser Anspruch, eine sehr gute Medizin abzuliefern. Aber es ist momentan schon eine große Herausforderung. Das Ziel ist natürlich, dass ich mich dann auch in der medizinischen Praxis immer weiter zurücknehme und mich mehr um das Organisatorische kümmern kann. Also da sehe ich mich schon langfristig eher dort und eher als derjenige, der sozusagen das den anderen Ärzten und vor allem den Ärztinnen möglich macht, dass sie dann eben da eine gute Arbeit machen können.
Und wenn wir vielleicht nochmal auf dich als Unternehmerin zu sprechen kommen, was glaubst du, hat dich dazu bewogen? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Woher kommt dein Hang zum Unternehmertum?
Also ich hatte schon immer, wie ich in der Herzchirurgie am OP-Tisch stand, das werden meine Kollegen, meine ehemaligen bestimmt bestätigen, immer so oft so Ansätze, dass ich gesagt habe, das könnte man doch anders machen oder so. Oder hatte da immer Lust, die Dinge zu optimieren und vielleicht zu verbessern. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so ich würde gerne in der Medizin noch ein bisschen im nicht nur für den einzelnen Patienten eine Verbesserung schaffen, sondern eben auch innerhalb des Systems. Und mir war es da auch wichtig, dass das eben auch aus den Reihen der Ärzte gelöst wird. Ne? Es gibt da viele Ansätze und dann kommen häufig Betriebswirte, die ja auch absolut ihre Daseinsberechtigung haben und ihr Know-how und alles, die aber den medizinischen Teil häufig nicht verstehen oder auf dem Auge eben dann doch blind sind. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich eine schöne Sache, wenn sich auch ein Arzt da unternehmerisch entfaltet, der eben auch weiß, wie es sich anfühlt, Arzt zu sein. Und wenn eben die alte Dame mit 83 dann doch länger als 17 Minuten braucht, um einen Patienten, um sich zu an- und auszuziehen und die Untersuchung braucht länger und hier und da. Und dass man eben da als sage ich mal, Gründer eben auch weiß, wie sind die medizinischen Bedingungen und was ist medizinisch umsetzbar und was nicht. Das sehe ich häufig in der Medizin, wenn man in unser Gesundheitssystem guckt, dass vieles optimiert wird und so, aber da eben der Aspekt des Arztes sozusagen außen vor gelassen wird. Und das war für mich immer ein wichtiger Faktor, den ich gerne umsetzen wollte, dass das eben auch für die Ärzte ja ein gutes Arbeitsklima ist und es ihnen einfach Spaß macht, weil es ein toller Beruf ist. Und genau, das hat mich immer auch so mit angetrieben.
Du hast allein gegründet, das ist richtig?
Ja, ich habe allein gegründet, genau.
Und wie oder war das dein Wunsch oder würdest du dir wünschen, dass noch jemand vielleicht an deiner Seite ist, vielleicht auch perspektivisch, oder wie hast du deine Solo-Gründung sozusagen empfunden?
Also das war zum einen auch regulatorisch geprägt, weil man als in der Medizin, also so eine Praxis jetzt wie meine eben, das könnte jetzt ein BWLer gar nicht einfach so gründen, weil das in Deutschland so reglementiert ist, dass eben nur Krankenhäuser, Dialysezentren und noch so ein paar andere und Ärzte eben solche Praxen gründen können. Deswegen war das so notgedrungen, dass ich das alleine mache. Ich habe noch einen guten Freund dabei, der sich um die Zahlen kümmert und mir da immer wieder sagt, da hast du zu viel ausgegeben, da hast du noch Spielraum sozusagen. Und, und der das so im Blick behält und der auch bei der Technik mich noch mit unterstützt. Weil das war so ein bisschen meine große Sorge. Wie kriege ich das technisch alles abgebildet? Ich bin halt nun mal Arzt, ne? Und habe Informatik studiert. Und das ist eine sehr gute Ergänzung. Allerdings ist er jetzt eben nicht Mitgründer so auf dem Papier. Und manchmal denke ich schon, dass es noch besser wäre, wenn vielleicht noch jemand dabei wäre, der so vielleicht auch das, da auch nochmal sich in die medizinischen Sachen mit einfuchst oder so. Das hat sich jetzt so ergeben, aber wir wissen ja noch gar nicht, wo das jetzt alles hingeht und was in den nächsten Jahren noch so alles passiert.
Absolut. Und ich meine, es muss auch ja auch nicht immer sein, aber dass man zusammengründet, so eine Gründung aus sich heraus, kann ja auch sehr, sag ich mal, leane Strukturen und schnelle Entscheidungen und so weiter hervorrufen. Wie schaffst du es trotzdem, auch dich selber in Balance zu halten, auch vielleicht im Austausch zu bleiben? So ein Gründungsalltag hat ja auch immer viele Challenges. Wo dockst du da an?
Also, ich habe dadurch, dass eben der Alex, der mich da unterstützt, auch schon mal gegründet hat, natürlich auch jemanden, mit dem ich mich auch austauschen kann, der dann auch einfach sagt, Lena, so ist das halt. So ist es. Weil es immer das eine Problem ist, irgendwie beseitigt, dann tritt schon das nächste auf. Das ist ja dann immer ganz beruhigend, dass man merkt, dass man mit seinen Themen nicht alleine ist und dass eben der eine Firma gründet, ob das in der Medizin ist oder irgendwo anders im E-Commerce, dass das irgendwie gleich ist. Ich habe auch Freunde, die schon mal gegründet haben, die ich da immer auch zu Rate ziehen kann. Dann versuche ich natürlich, das hat mir mein Chef in der Herzchirurgie, der hat das immer gesagt, der hat gesagt, den Job, den er macht, ist ein Hochleistungssport. Und hat gesagt, da muss man einfach fit bleiben. Das kann man nicht, wenn man da irgendwie ein Lodderleben führt. Und der hat immer sehr auf seinen Sport und auf alles geachtet. Und das nehme ich mir auch zu Herzen, dass man da eben einfach immer recht diszipliniert bleibt und fokussiert bleibt. Aber manchmal muss man auch einfach mit Freunden ein Wochenende wegfahren und einfach mal alles hinter sich lassen. Das gehört schon auch mit dazu. Das mache ich schon auch.
Sehr gut. Ja, wenn wir vielleicht noch mal kurz über das Thema Sichtbarkeit sprechen. Das ist ja auch so ein Thema, über das wir uns schon sehr viel ausgetauscht haben. Als Ärztin hast du schon gesagt, hast du vielleicht jetzt auch nicht alle Fähigkeiten, die man sonst als Unternehmerin noch braucht und vielleicht auch kein Marketingstudium gemacht oder ganz bestimmt keins. Aber wie empfindest du das Thema Sichtbarkeit für dich, für dein Unternehmen? Wie handelst du das, dass vielleicht auch dein Unternehmen bekannter wird und du ja auch das Gesicht des Unternehmens bist?
Ja, also ich habe da lange unheimlich mit zu kämpfen gehabt, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding der Ärzte, ne? Die sind häufig fleißig und altruistisch und wollen aber bloß nicht, dass man sich damit schmückt oder so. Mhm. Und habe dann ja auch durch Femvisible und auch durch viele Gespräche mit dir und so gelernt, dass man das natürlich auch super positiv einsetzen kann und dass es nicht immer sein muss, man lehnt sich mit irgendwas, was niemanden interessiert, aus dem Fenster, sondern gerade in dem Thema, das ich jetzt hier auch bearbeite mit Better Clinics, ist es ja auch total positiv, wenn man davon berichtet und vielleicht auch einen gewissen Optimismus versprüht, weil in Gebieten, wo sich sonst keiner so wirklich interessiert, auf einmal was Positives entsteht und so. Und das hat sich für mich total geändert. Ich finde eigentlich die Sichtbarkeit auf einmal einen ganz, ganz wichtigen Teil auch von Better Clinics, weil wir eben unterschiedliche Punkte, zum Beispiel die Frauen in der Medizin, dass wir da eben gute Bedingungen schaffen, das finde ich ist total wichtig und damit muss man rausgehen und das soll sich auch hoffentlich in den nächsten 10 Jahren nochmal massiv verändern, weil anders können wir uns das gar nicht leisten, wenn man sieht, wie die Zahlen sich so entwickeln in der Ärzteschaft. Und auch, dass man damit rausgeht und auch den Patienten Hoffnung macht und sagt, hey, es ist alles gar nicht so schlimm, wir finden Wege und Lösungen. Und da finde ich die Sichtbarkeit enorm wichtig.
Ja, ich meine, wie du es selber schon sagst, zum einen, was du auch eingangs gesagt hast, Man kann natürlich so einen ganz stringenten und vielleicht auch klassischen Weg verfolgen, wie du es ja auch erst angegangen bist und dann doch nochmal einen Shift gemacht hast. Und dann aber kann man auch an der Stelle sich ja auch nicht nur neu erfinden, sondern auch neue Erfahrungen machen und da auch als vielleicht Role Model oder gutes Beispiel oder inspirierendes Beispiel für andere sein, die vielleicht Lust haben, entweder mit dir zusammen die nächste Praxis zu eröffnen oder als Telemediziner Karriere zu machen oder Familie und den Beruf besser zu verbinden. Ich meine, du bist ja in sehr unterschiedlichen gesellschaftlich relevanten Themen unterwegs. Einmal natürlich die Lücke zu füllen auf dem Land, aber natürlich auch einen alternativen Arbeitsplatz für deine Kolleginnen zu ermöglichen, die vielleicht nicht in einer Klinik arbeiten wollen oder in einer Vorortpraxis, egal wo, sondern sagen, hey, Homeoffice war schon immer mein Traum und schön, dass wir das jetzt auch in der Ärzteschaft realisieren können. Ich meine, da gibt's ja ganz schön viel zu berichten. Ich kann mir auch vorstellen, habe ja auch schon gesehen, dass auch die Medien immer mehr auf dich aufmerksam werden. Und das natürlich auch nicht immer so einfach ist, damit umzugehen oder auch erstmal seinen Weg zu finden und zu sagen, hey, was will ich denn da eigentlich erzählen? Oder wie du es vorhin schon sagtest, ich scheue mich eigentlich davor, so viel zu erzählen, weil es dann immer so klingt, als würde ich mich da selber so promoten. Ja. Darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen, dass es total wichtig ist, sich auch selbst zu promoten. Ja. Nicht nur der Sache wegen, sondern natürlich auch ist es eines der Marketinginstrumente, sage ich mal, die vielen GründerInnen auch am Anfang fast ausschließlich nur zur Verfügung stehen. Warum also nicht nutzen? Und deshalb bin ich ganz, ganz happy, dass du da auch den Weg gefunden hast und mittlerweile mit gutem Gefühl auch dich sichtbar machst. Wenn du vielleicht so einen letzten Tipp aus deiner noch recht jungen UnternehmerInnen-Karriere weitergeben würdest. Und jetzt hören uns vielleicht viele zu, die vielleicht auch schon denken so, naja, ich habe ja hier schon eine Karriere eingeschlagen und soll ich nicht. Eigentlich hätte ich Lust, aber hier und da das innere Gespräch führen und denken so, die Lena hat es geschafft, aber mit welchem Tipp würdest du die ausstatten und sagen, das hat dir am meisten geholfen, vielleicht auch diese Selbstzweifel oder diese schwierige Entscheidung, soll ich nicht zu treffen? Oder ja, einfach so diesen Schwenk hinzubekommen, so wie du ihn hinbekommen hast.
Also so einen konkreten Tipp. Ich glaube halt, dass man sich häufig so viel Gedanken macht, was dann alles passieren könnte oder was auch andere denken oder hier und da. Und ich glaube aber, dass man aus so einer Gründungszeit und wenn man es ein Jahr lang macht und es wird nichts, aber ich glaube, man zieht für sich persönlich so viel, weil es einen unheimlich an die Grenzen der eigenen Persönlichkeit bringt. Ich finde, das ist viel mehr Gründen, als jetzt zu lernen, wann muss ich mit dem Steuerberater über was sprechen oder wie finde ich Mitarbeiter oder so, sondern man lernt auf einmal so viel über sich selbst, weil man merkt, oh, davor habe ich Hemmungen, das mache ich immer oder das versuche ich zu vermeiden. Bei anderen Themen bin ich viel schneller mit dabei, weil es mir mehr liegt. Also man lernt sich selber so unheimlich kennen, dass es so eine Chance für einen ist, dass ich einfach glaube, jeder sollte das eigentlich mal machen, unabhängig davon, was am Ende der Erfolg ist, sondern einfach für die eigene Persönlichkeit und den eigenen Lebensweg ist es einfach eine Riesenchance. Das ist jetzt halt kein Tipp, Kerstin, tut mir leid.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, ein sehr mutmachender Gedanke vor allem und vielen Dank dafür. Ich finde, also total wichtig und das ist ein Tipp. Nicht so selbstkritisch an der Stelle.
Ja, aber viele haben dann immer so den einen Satz, so, keine Ahnung, so und so, das habe ich jetzt nicht, aber halt, also ich merke das bei mir halt nur unheimlich, ja, dass ich auf einmal weiß, viel mehr weiß, wo meine Stärken, meine Schwächen liegen als okay. Vorher.
Das heißt, diese Gründung hat dir vor allen Dingen auch Klarheit gebracht, Klarheit über viele Dinge, finde ich total wunderbar. Also von dem her danke dafür und danke auch für die ganzen Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast und dass wir ein bisschen mehr verstehen durften, wie in Zukunft vielleicht Hausarztpraxen auf dem Land funktionieren und wer Better Clinics einmal sieht, der hat auf jeden Fall ein Zeichen, dass es bergauf geht in seiner Region oder ihrer Region. Von dem her danke, dass du dich darum kümmerst, liebe Lena, und dass du versuchst, auch es wieder lebenswert und einfacher zu machen, was die Infrastruktur angeht, für die Menschen, die gerne auf dem Land leben. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich natürlich immer mehr von dir zu hören und dich immer mehr zu sehen. Und ja, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir für die Chance. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.